Radio SRF.
Das Tagesgespräch.
Sonja Zekri, mindestens 16 Tote und viele Verletzte gab es in dieser Nacht. Haben Sie etwas davon mitbekommen?
Ja, man konnte gestern tatsächlich in einigen Orten in der Stadt Schießereien hören, also tatsächlich Schusswechsel und Gewehrschüsse. Es gibt ein Viertel, das hieß früher die Islamische Republik Imbaba. Imbaba ist ein Viertel, in dem vor allem arme Leute wohnen. Und man hat immer gedacht, das ist ein Viertel, wo die Muslimbrüder sehr stark sind, wo die Islamisten und die Salafisten sehr stark sind. Und dort hat es gestern Schießereien gegeben. Die Anwohner haben dann gesagt, es hat unter anderem daran gelegen, dass Leute auf Motorrädern vorbeigefahren sind. Sie sagen, es waren Islamisten und einfach in die Menge geschossen haben und einfach davongefahren sind. Das ist immer schwer nachzuvollziehen, aber die Stimmung war sehr, sehr angespannt, vor allem an der Universität, wo die Islamisten für Mursi demonstriert haben, hat es Schießereien gegeben und Zusammenstöße mit der Polizei. Also die Spannungen hier im Land sind nach diesem volksfestartigen Sonntag mit den Massendemonstrationen sehr, sehr angestiegen.
Und diese Spannung wird wahrscheinlich noch anhalten, mindestens bis 17 Uhr. Dann nämlich läuft das Ultimatum der Armee ab. Die Armeeführung, hat man hier gelesen, hat schon durchsickern lassen, was sie vorhat, wenn Präsident Mursi nicht einlenkt, nämlich die Verfassung außer Kraft setzen, das Parlament auflösen und einen Übergangsrat aus Zivilisten einsetzen. Wenn es soweit kommt, können Sie die Konsequenzen einschätzen?
Ja, inzwischen hat man dann auch ein Dementi der Armee gehört. Also erst hat sie das durchsickern lassen gestern. Es gab dann Agenturmeldungen und in der Zeitung Al-Ahram sogar noch ausführlicher und etwas anders eine ausführliche Vorstellung dieses Fahrplans, dieser Roadmap. Dann kam das Dementi, wo die Armee gesagt hat, nein, das wäre alles nicht so gemeint gewesen. Man werde diese Roadmap, den Fahrplan erst mit politischen Kräften ausarbeiten. Aber man muss natürlich sagen, wenn es dazu kommt, ist das schon ein Unterfangen, was auch Konsequenzen haben kann. Die Islamisten reden ja heute schon von Putsch. Und Präsident Mohamed Morsi hat gestern in seiner Rede ja ganz klar gemacht, er will nicht zurücktreten, er sieht sich als legitimer Präsident. Das ist die Haltung oder die Position, auf die sie sich zurückziehen. Und sie sehen sich natürlich in dem Moment, wo ein wie auch immer gearteter präsidialer Rat oder Übergangspräsident eingesetzt wird und Morsi eben nicht mehr Präsident ist, werden sich die Islamisten um ihren legitimen Wahlerfolg gebracht sehen. Sie werden sich als Opfer eines Putsches sehen, das haben sie klar durchblicken lassen. Man kann darüber streiten, ob das stimmt oder nicht. Aber die Gefahr neuer Konfrontation ist natürlich sehr groß.
Ist es denn jetzt so, dass die oberste Macht im Land quasi beim Militär ist, de facto?
Also nach einem Plan, so schlägt die Armee vor, der neue Übergangspremier wäre ein Militär. Und damit hat das Militär natürlich ganz klar wieder die Macht in den Händen. Man muss vielleicht, wenn ich das einfügen darf, man muss sich klar machen, welche Erinnerungen das bei den Islamisten weckt. Die Islamisten sehen sich wieder einmal, muss man sagen, wie vorher schon um ihre historische Chance gebracht. So wie in Algerien in den 90er Jahren, als die Islamisten einen Wahlerfolg eingefahren haben und sie durften dann gar nicht die Früchte ernten, sondern es ist sofort die Armee eingeschritten und ein Bürgerkrieg war die Folge. Das ist so ein Szenario, was jetzt immer beschworen wird, obwohl man natürlich sagen muss, Mursi hat ja seine Chance gehabt. Es ist ja nicht so, als ob die Armee in dem Moment eingeschritten ist, als der Präsident ins Amt kam, sondern die Ägypter sind auf die Straße gegangen und haben gegen Mursi nach einem Jahr demonstriert. Aber diese Konfrontation zwischen Islamisten und Militär, die ist in Ägypten, die ist eigentlich in der ganzen Region eine ständige Spannung und die erlebt jetzt gerade wieder eine Neuauflage.
Muss man aber nicht sagen, von der Legitimation her haben die Islamisten ja eigentlich recht. Ich meine, Mursi ist ja legal gewählt worden vom Volk und zwar doch mit einer satten Mehrheit.
Er ist mit einer Mehrheit gewählt worden. Allerdings, ich glaube, kein Präsident auf der Welt kann daran vorbeisehen, wenn Millionen gegen ihn auf die Straße gehen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie verhält er sich dazu? Und für die Muslimbrüder ist das eine klare Sache. Die Muslimbrüder sagen, wir sind gewählt. Aber dahinter steckt auch, also so viele beschreiben das so als ein verzerrtes Demokratieverständnis, das eigentlich Demokratie auf Wahlen beschränken möchte. Die Muslimbrüder sagen, wir haben die Wahlen gewonnen und haben sich danach benommen, als wäre das jetzt der Freifahrtschein für die Diktatur der Mehrheit, für die Übernahme von Posten, für die Umgestaltung des ganzen Landes. Und normalerweise würde man ja sagen, nach unserem Demokratieverständnis, Wahlen sind ein Element, um den Willen des Volkes zu erfahren. Aber danach muss ein Kompromiss gefunden werden. Es muss ein Konsens gefunden werden mit der Mehrheit. Es müssen Verhandlungen geführt werden. Das alles haben die Muslimbrüder nicht gemacht, oder sie haben es zwar schon gemacht, aber aus der Perspektive der anderen nicht genügend. Sonst wären ja nicht diese vielen Millionen auf die Straße gegangen.
Sonja Zekri, ich möchte sehr gerne noch später auf diesen Punkt zurückkommen, dass der Eindruck entstanden ist, dass Mursi ein Autokrat ist und nur für seine Partei schaut. Aber zuvor möchte ich eigentlich anschauen, was der Grund für diese Unzufriedenheit ist, der Menschen. Sie haben es angesprochen, seit Sonntag protestieren Millionen in Kairo, aber auch in anderen Städten. Sie waren Augenzeugen in Kairo am Sonntag. Wie war das?
Ja, es war sehr überraschend, muss man sagen. Also man hatte ja damit gerechnet, nach der Rhetorik auf beiden Seiten, also der Mursi-Anhänger und der Mursi-Gegner, dass die Stimmung ganz, ganz angespannt ist und dass die Leute sehr wütend sein werden. Und es war dann aber volksfest. Sehr überraschend. Es kam eben dann nicht, wie man ursprünglich gedacht hatte, dass sozusagen die Armen jetzt marschieren. Es sind Brotunruhen. Das war es überhaupt nicht, sondern es ist sehr, sehr viel Mittelklasse auf der Straße gewesen. Familien waren sehr viele da. Und die Menschen waren bemerkenswert gut gelaunt und fröhlich und feierlich. Und man hat Leute auf den Straßen gesehen, die überhaupt zum allerersten Mal in ihrem Leben demonstrieren gegangen sind. Man darf vielleicht auch nicht vergessen, dass natürlich 2 Jahre nach dem Ende des Polizeistaates unter Mubarak Demonstrationen hier auch nicht mehr als etwas gesehen werden, wo man sofort Leib und Leben riskiert, so wie das unter Mubarak war. Und da war ja lange Zeit ein kleines Häuflein, das niedergeknüppelt wurde. Und jetzt hat Ägypten natürlich über 2,5 Jahre eine gewisse Routine gekriegt. Es gibt Streiks überall. Also die Menschen sind schon sehr gewohnt, auch jetzt für ihr Recht aufzutreten. Und das hat, glaube ich, nochmal dazu geführt, dass die Zahlen am Sonntag deutlich größer gewesen sind als alles, was wir vor 2,5 Jahren gesehen haben bei dem Aufstand gegen Hosni Mubarak.
Wenn Sie sagen, dass die Armen auf der Straße waren, dass auch Leute aus der Mittelschicht auf der Straße waren, auch Leute, die vorher nie demonstriert haben, das eine ist ganz sicher, dass die Leute jetzt weniger Angst haben müssen, dass sie niedergeknüppelt werden. Aber zeigt das nicht auch, dass der Protest darum breiter geworden ist, weil es allen schlechter geht, wirtschaftlich schlechter geht?
Ja, ganz sicher. Man muss auf jeden Fall sagen, dass, wenn man mit den Leuten gesprochen hat, viele gesagt haben, Mursi hat viele, viele politische Fehler gemacht, aber eine der wichtigsten Sachen war, dass er es nicht geschafft hat, dem Land eine Perspektive zu geben. Das Pfund, also wenn man wirklich sich mal die Wirtschaftsdaten anguckt, das sieht katastrophal aus. Das Pfund ist sehr schwach geworden, die ägyptische Währung. Die Lebensmittelpreise sind gestiegen. Die Stromausfälle sind chronisch geworden, muss man sagen. Also selbst in reicheren Vierteln und wohlhabenderen Vierteln gibt es Stromausfälle manchmal 3-mal am Tag.
Was ist denn der Grund? Was ist denn der Grund?
Das ist schwer zu sagen. Also natürlich eine Überlastung, Missmanagement, allgemeines Chaos. Die Muslimbrüder sagen ihrerseits, es ist ein Boykott und Sabotage der Kräfte des alten Regimes. Das ist etwas, was sie immer anführen, das Kernargument in ihrer Antwort auf die Proteste und auf jede Kritik ist eigentlich, wir haben nie eine Chance gehabt, wir werden boykottiert vom Apparat, der immer noch dem alten Regime anhängt. Wir werden boykottiert von den korrupten Geldgebern, die Leute gegen uns auf die Straße bringen. Und wir werden boykottiert von diesem Sicherheitsapparat, der früher die Muslimbrüder bekämpft hat und der nie loyal zu uns geworden ist und der eigene Interessen hat, auch Wirtschaftsinteressen. Und ein Teil davon ist sicher richtig. Aber die Muslimbrüder haben ihrerseits auch Leute an wichtige Schaltstellen gebracht, die es nicht geschafft haben, in irgendeiner Weise eine Wende zum Besseren zu bringen, weil sie zum Teil auch überhaupt gar keine Ahnung haben.
Frau Zekeri, bleiben wir noch ganz konkret bei dem, was sich verändert hat für die Menschen in Ägypten. Nehmen wir ein Beispiel innerhalb dieses Jahres, seit Mohamed Morsi Präsident ist. Was ist zum Beispiel um wie viel teurer geworden?
Also mir hat letztens jemand gesagt, also zum Beispiel für Tomaten oder für Gemüse, bestimmte Gemüsesorten, sind so teuer fast wie in Europa, also wie in einigen Ländern Europas. Fleisch können sich viele Leute überhaupt nicht mehr leisten. Und ein Kilo Reis hat sich praktisch innerhalb einer Woche verdoppelt, also der Preis für ein Kilo Reis. Und wenn man sich überlegt, dass die Leute sich kein Fleisch leisten können und dann angewiesen sind auf solche Lebensmittel wie Reis oder subventioniertes Brot oder Bohnen und derartige Dinge, dann wird es ganz schwierig für die Leute. Und seit einigen Tagen gibt es eben auch keinen Sprit mehr, was eben nochmal zusätzlich schwierig geworden ist.
Das ist hier eigentlich sehr schlecht verständlich, weil Ägypten ja als erdölreiches Land bekannt ist, zum Teil auch Erdöl exportiert hat. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es ein Drittel des Exports macht dieser Export von Erdöl aus. Was ist da der Grund?
Auch da, man weiß es nicht. Es tut mir leid, dass ich das auch nicht konkreter sagen kann. Die Muslimbrüder wiederum sagen, die Tankstellen horten das Benzin und verkaufen es auf dem Schwarzmarkt. Die Gegner der Muslimbrüder sagen, also das Ägypten ist auch ein Land vieler Verschwörungstheorien, die Muslimbrüder zapfen den Sprit ab und verkaufen ihn an die Hamas im Gazastreifen, also auch eine islamistische Organisation. Was der wirkliche Grund ist, ist schwer zu sagen. Beide Seiten schieben der jeweils anderen Seite die Schuld zu. Das Einzige, was man sehr klar sagen kann, es hat immer wieder mal Engpässe gegeben, aber vor dem Tag der Massendemonstration, also 3-4 Tage davor, gab es fast überhaupt keinen Sprit mehr. Und da muss man einfach sagen, irgendjemand hat den Benzinhahn abgedreht. Wer das genau war, wird man vielleicht irgendwann mal rausfinden, aber im Moment nur sehr, sehr schwer.
Das zeigt ein bisschen auch diese Stimmung, da kann man sich das besser vorstellen, wenn die Leute eigentlich gar nicht wissen, was wirklich die Ursache der Probleme ist. Wie ist es denn mit der Arbeitslosigkeit? Ist es denn so, dass wer einen Job hatte, hat jetzt keinen mehr?
Naja, das ägyptische Arbeitsrecht macht es eigentlich für die privaten Firmen sehr schwer, Leute zu entlassen. Die staatlichen Angestellten haben zum Teil sogar Gehaltserhöhungen gekriegt. Also wenn man es jetzt böse ausdrücken würde, um die Leute zu kaufen, aber natürlich auch um zu zeigen, wir tun was für euch. Diese Gehaltserhöhungen werden aber wiederum von den Preissteigerungen aufgefressen. Und die Tatsache, dass Ägypten ein relativ restriktives Kündigungsrecht hat, bedeutet ja nicht, dass die Leute noch einen Job haben, wenn die Firma pleite geht. Und viele, viele Firmen sind pleite gegangen, also beispielsweise im Textilsektor. Unternehmer, die unter der unsicheren Lage leiden, wo dann eben ihre Container mit Waren überfallen werden, die dann stillstehen, die nicht liefern können. Und die kleineren Unternehmen gehen dann einfach ein. Also es sind Zehntausende entlassen worden, Hunderttausende. Und die Ägypter sind es natürlich gewohnt zu überleben und schaffen sich dann neue Jobs, die Schattenwirtschaft, die natürlich von keiner Statistik wirklich erfasst wird, ist nochmal stark gewachsen. Man sieht das auf den Straßen an den fliegenden Händlern, die praktisch jetzt überall stehen. Also die Polizei ist nicht mehr existent, seit Monaten schon nicht. Und an jeder Ecke sind fliegende Händler. In der Kairoer Innenstadt ist es fast nicht mehr möglich, durch die Straßen im Auto zu fahren, weil die fliegenden Händler ihre Tische inzwischen bis in die Mitte der Straße aufgebaut haben. Das ist einerseits natürlich für die Ägypter ein Zeichen zusehender Verwahrlosung. Andererseits muss man sagen, wenn es das nicht gäbe, dann wäre die Stimmung im Land wahrscheinlich noch viel, viel schlechter, weil diese Menschen alle überhaupt kein Einkommen mehr hätten. Die Kriminalität ist angestiegen, auch das ein Zeichen der Verarmung. Also es geht den Leuten wirtschaftlich deutlich schlechter als unter Mubarak.
Und da hilft es natürlich überhaupt nicht, wenn der Tourismus derart leidet. Ich nehme an, dass der Tourismus ja nicht nur zurückgegangen ist wegen der Unruhen um Mubarak, sondern dass möglicherweise Touristinnen, Frauen jetzt vor allem nicht mehr ins Land reisen, weil die Muslimbrüder an der Macht sind.
Der Tourismusminister ist letztens zurückgetreten, aber der Tourismusminister hatte vorher eigentlich gesagt, dass die Zahlen eigentlich steigen. Und dass Ägypten praktisch schon wieder auf dem Niveau ist, wo sie vor dem Sturz von Hosni Mubarak waren. Man darf bei diesen Zahlen allerdings nicht vergessen, dass Ägypten als Reiseland im Moment zu Dumpingpreisen angeboten wird. Sie kriegen im Moment, wenn sie ans Rote Meer fahren, 5-Sterne-Hotels zum Preis von 3-Sterne-Hotels. Und selbst die großen Ketten machen im Moment kein Geld. Das heißt, die realen Zahlen an Gästen sagen wenig aus. Und wenn Sie dann nach Luxor gehen, die Tempelmetropole, auch früher eine der Destinationen in Kairo, stand auf jedem Kulturprogramm. Ich habe eine Geschäftsfrau getroffen, die mir gesagt hat, also von den 200 Dampfern da unten, von den Schiffen, den Tourismusschiffen, fahren gerade 20 und die sind halb leer. Und die Stimmung ist katastrophal.
Jetzt muss man natürlich fairerweise auch sagen, dass Mursi und seine Muslimbrüder nicht alleine schuld sind an der Wirtschaftskrise. Die hat ja eigentlich schon vorher begonnen. Aber man könnte sich jetzt fragen, Mursi selbst ist ein Ingenieur, er hat, so viel ich weiß, einen Abschluss in Metallurgie. Er ist kein Wirtschaftsfachmann, aber hat er jetzt schlechte oder unfähige Berater um sich geschart?
Aus Sicht seiner Gegner ist es natürlich so, dass seine Berater schon deshalb schlecht sind, weil sie alle aus den Reihen der Muslimbrüder kommen. Es sind ihm ja auch über die Monate viele Berater abhanden gekommen. Er hat ja ursprünglich, hat er sich ja mal mit Beratern umgeben, es waren Christen dabei, ich glaube, es war sogar eine Frau dabei, und die sind dann alle nach und nach gegangen und am Ende blieb eigentlich der harte Kern übrig. Und das zeigt für seine Gegner natürlich nur, dass eigentlich nicht Mursi, der ja offiziell aus den Muslimbrüdern ausgetreten ist, sondern eigentlich der oberste Führer der Muslimbrüder dieses Land regiert. Und in der Tat hat Mursi oder haben die Muslimbrüder Personalentscheidungen getroffen, die einfach verheerend waren. Beispielsweise, sie haben die staatlichen Medien, auch die Zeitungen, die obersten Spitzen neu besetzt mit Leuten, wo die Journalisten gesagt haben, die kennen wir überhaupt nicht. Also diese Leute haben nichts vorzuweisen, außer dass sie unter Mubarak flexibel waren und jetzt wieder flexibel sind. Er hat einen Kulturminister eingesetzt vor einigen Wochen, der einen Sturm der Entrüstung ausgelöst hat. Die Kulturschaffenden haben über Wochen das Ministerium belagert und belagern es bis heute. Der Mann hat sein Büro bis heute nicht betreten. Und die größte Katastrophe von allen, also ein fatales Signal war, dass er dann eben in Luxor, in der Tempelstadt, einen Gouverneur eingesetzt hat, also für die Provinz Luxor, der Mitglied der Jamaat Islamia, der islamischen Gruppe war. Und diese Gruppe wird verantwortlich gemacht für Anschläge auf Touristen in den 90ern. Also eine, wenn man so will, eine Terrorgruppe, die irgendwann mal der Gewalt abgeschworen hat, aber wo eben die Ägypter bis heute sagen, das sind Ex-Terroristen, die eigentlich jederzeit wieder zu Gewalt greifen können. Aber da fragt man sich natürlich schon, für wen sollte das ein Signal sein? Also wollte er da seine ultrakonservative Wählerschaft an sich binden? Hat er versucht, sich die Loyalität der fast militanten oder ex-militanten Salafisten zu sichern, indem er diesen Mann eingesetzt hat, weil unter wirtschaftspolitischen Aspekten oder auch nur unter politischen, innenpolitischen Aspekten ist das natürlich verheerend.
Sonja Zekri, ist das für Sie nachvollziehbar? Ich meine, ist Mursi einfach ein Autokrat? Aber es kann ja eigentlich kaum sein, dass er die Regeln der Demokratie nicht kennt, die zum Beispiel auch besagt, dass man Koalitionen schmiedet und so weiter. Mursi hat ja in den USA studiert und seine Kinder haben den amerikanischen Pass. Also mit Demokratie muss er bis zu einem gewissen Grad ja vertraut sein.
Ich bin immer sehr vorsichtig, wenn man darüber redet, dass ein Aufenthalt im Westen, ein Studium, selbst jahrelange Arbeit im Westen tatsächlich so eine demokratisierende Wirkung haben soll. Das hat sie nicht immer. Das hat sie bei einigen Leuten, die sich dann auch westliche Werte zu eigen machen. Bei anderen bewirkt sie genau das Gegenteil. Bei Mursi war es wohl so, nach allem, was man weiß, dass er wohl immer fromm war, aber er hat zu den Muslimbrüdern gefunden in Amerika. Und er hat wohl auch in Amerika ein Leben geführt, was vor allen Dingen eben sich in diesen Kreisen bewegte. Also insofern sollte man das nicht unterschätzen. Was man, glaube ich, sich klar machen muss, wenn man sich die Muslimbrüder anschaut im letzten Jahr, aber auch in ihrer Reaktion auf die jetzige Krise, ist, dass ihre Führung, die meisten dieser Männer haben jahrzehntelange Verfolgung und Gefängnis und Repression hinter sich. Und das hat diese Menschen geprägt. Es gibt Fälle, wo Politiker im Gefängnis nochmal radikale Ansichten abgemildert haben. Bei den Muslimbrüdern muss man sagen, ist das offenbar nicht der Fall. Sie sind eine Untergrundorganisation gewesen über viele, viele Jahre und Jahrzehnte und sie agieren im Grunde bis heute genauso konspirativ, geheimniskrämerisch, auch paranoid, wie sie das immer getan haben. Sie treffen ihre Entscheidungen im kleinsten Zirkel. Das Überleben dieser Organisation ist das wichtigste Ziel für sie. Und sie betrachten eben die Wahl als das Entscheidende. Sie sehen sich für legitimiert. Sie sind nach 80 Jahren, sind sie dort, wo sie immer hin wollten. Also die Fallhöhe dessen, was gerade passiert, ist ungeheuer. Ist ungeheuer. Das kann man sich gar nicht, auch die menschliche Tragödie, die das bedeutet, dass dieselben Leute, praktisch vor 2,5 Jahren erst aus dem Gefängnis gekommen sind, jetzt möglicherweise bald wieder im Gefängnis landen, nachdem sie zwischendurch dieses Land regiert haben. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was das tatsächlich auch bedeutet. Aber die Muslimbrüder haben nie wirklich begriffen, dass Demokratie Inklusion bedeutet, Verhandlungen, Kompromisse, auch das Aufgeben von bestimmten Positionen und dass sie ihre Macht nur dadurch sichern, dass sie ein breiteres Fundament schaffen.
Sonja Zekri, die Spannungen unter den Religionsgemeinschaften in Ägypten scheinen zu steigen. Kürzlich haben Sunniten Schiiten angegriffen in einem Dorf bei Kairo vorgestern. Ein Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten, den man auch beobachten kann in den Nachbarländern. In dieser Situation, mit dieser Wirtschaftslage im Hintergrund, sehen Sie da eine Möglichkeit und möglicherweise auch eine Persönlichkeit, die einen Kompromiss im Lande herbeiführen könnte?
Man könnte sagen, dass eigentlich schon viel gewonnen wäre, wenn einfach nur die radikalen Scheichs oder diese radikalen Hetzer, die es hier gibt, vor allen Dingen eben unter den Sunniten, wenn die einfach aufhören würden, die Lage anzuheizen. In Ägypten leben 10% Christen. Und bei allem, was man immer wieder hört, auch von Übergriffen, die Religionsgruppen haben eigentlich gemessen an dem, was es in anderen Ländern für Spannungen gibt, wenn Sie nach Syrien gucken oder auch in Irak, auch Libanon, dann haben die eigentlich über Jahrhunderte hier friedlich zusammengelebt. Sunniten, Schiiten, Christen, das ist eigentlich über lange Zeit nie ein Thema gewesen. Jetzt haben nach dem Sturz Mubaraks, der das alles natürlich auch unter der Decke gehalten hat, jetzt bricht das aus und jetzt gibt es natürlich auch diese radikalen Scheichs unter den Salafisten oder unter diesen ehemaligen Dschihadisten, die da auf eine unglaublich verantwortungslose Weise zündeln und die Leute aufhetzen und dann passiert so etwas wie der Mord an den Schiiten. Man soll nicht den Fehler machen und jetzt davon ausgehen, dass alle Ägypter die Messer wetzen, um auf ihre religiösen Minderheiten loszugehen. Also gerade der Sonntag hat eigentlich gezeigt, dass das nicht die Stimmung im Lande ist, sondern im Gegenteil, die Menschen am Sonntag haben sich genau dagegen ausgesprochen, dass sie gesagt haben, wir sollen dahin gedrängt werden, wir waren immer ein Volk und jetzt sollen wir gespalten werden und wir leiden unter dieser Spaltung und lehnen das ab. Es hat Bilder gegeben, wo eine bis zu den Augen verschleierte Frau, also mit dem Niqab, die man eigentlich zu den ganz, ganz religiösen Sunniten rechnen würde, die hat den Koran hochgehalten und das Kreuz. Ich will diese Spannungen nicht kleinreden. Es gibt Leute, die das sehr, sehr schüren, aber das ist nicht das, was dieses Land ausmacht und es ist auch nicht das, was die Mehrheit der Menschen will. Eine Minderheit kann viel Unruhe anrichten, das ist richtig, aber die Mehrheit möchte das nicht.
Sonja Zekri, doch noch versöhnliche Worte am Schluss dieses Gesprächs. Herzlichen Dank.
Bitteschön.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.